Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert vom Upskills Summit, der Leuchtturmveranstaltung für Weiterbildung am Bildungscampus in Heilbronn.
Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu unserem Podcast Neues Lernen. Wir freuen uns sehr, dass wir hier auf der Upskills Summit 2025 in Heilbronn live auf der Bühne den Podcast aufzeichnen dürfen. Es ist wirklich grandios, dass wir dafür auch mal unser dunkles kleines Podcaststudio nämlich verlassen dürfen und in echte Gesichter schauen dürfen, nicht nur bei unseren Gästen, sondern auch hier im Publikum. Wir haben im Laufe des Tages so ein paar Fragen zugeschickt bekommen von Ihnen aus dem Publikum und uns auch sehr bemüht, die noch in unsere Podcast-Fragen, die wir so vorbereitet hatten, mit einzubauen, sodass auch das live sozusagen mit abgefragt wird, was so die drängendsten Fragen vielleicht waren, die noch gerne an die Gäste gestellt werden sollten. Und ich glaube, wir versuchen jetzt auch möglichst schnell ins Thema einzusteigen. Wir haben heute alle schon wahnsinnig viele Impulse mitgenommen, aber was wird jetzt aus diesen Impulsen, wenn wir morgen zu unserer Arbeit zurückkehren, in die Unternehmen zurückkommen? Und wie schaffen wir es denn, dass diese Überzeugung, die, glaube ich, überall hier jeder im Raum unterschreiben könnte, dass Lernen der Schlüssel zur Transformation ist und damit erst die Tür zur Zukunftsfähigkeit eigentlich aufgeschlossen werden kann? Wie schaffen wir es denn, diesen Schlüssel in den Unternehmen denn auch tatsächlich so zu formen, dass er in die Tür reinpasst? Wie schaffen wir das denn, dass wir die Lücke schließen zwischen dem, wie wir wissen, wie Lernen gut funktionieren würde und dass es dann tatsächlich Teil der Business-Strategie wird? Und ich hoffe, dass wir heute mit vielen Bausteinen da noch hinkommen werden, diese Frage am Ende zu beantworten. Insofern würde ich jetzt sagen, ab ins Gespräch.
Gespräch.
Genau, wir wollen versuchen, diese ganzen Bausteine, die zu erfolgreicher Weiterbildung und damit eben für einen wichtigen Input sorgen, für Organisationen, uns genauer anzuschauen. Und wir hatten dann im Vorfeld, als wir überlegt haben, wie ziehen wir jetzt diese Podcast-Folge auf, sofort ein Bild im Kopf. Und zwar wurde uns auch gesagt, es geht ja hier auch um die Stadt Heilbronn. Und wir haben uns dann überlegt, es ist eine Wissensstadt, wir bauen da ein Haus. Und das Haus hat ja auch unterschiedliche Bauteile, die es braucht, damit alles zusammenwirkt. Und dann hatten wir sofort im Kopf, das Dach des Hauses ist die Unternehmensstrategie, die Lernkultur, ohne die nichts geht. Dann gibt es weitere Bestandteile wie die Führungskräfte, das haben wir auch vorher schon gehört, die zum Teil sich zum Beispiel nicht weiterbilden, kein Vorbild sind, aber eben auch sehr positiv wirken können. Die einzelnen Mitarbeitenden, die die Weiterbildung wahrnehmen oder auch nicht. Und dann natürlich die Dinge, die reinkommen in dieses Haus, die Lernformate und auch die Skills, die es eben braucht. Und da wollen wir jetzt mal gemeinsam mit euch drauf schauen.
Aber zunächst, die Gesichter haben die Zuschauenden heute wahrscheinlich alle schon gesehen, aber auch für unsere HörerInnen, die später in den Podcast reinhören, wollen wir noch ganz kurz unsere Gäste vorstellen. Das wäre einmal, ich fange jetzt, versuch's von drüben einmal so durch. Wir haben vorhin drüber gerätselt, ob wir die Reihenfolge jetzt festlegen. Professor Dr. Conny Meyer-Bonde, Direktorin des Center for Advanced Studies an der DHBW, also der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Hallo. Genau, dann haben wir als nächstes Professor Dr. Martin Tettenborn, Geschäftsführer des Heilbronner Instituts für lebenslanges Lernen, kurz HIL. Dann haben wir als nächstes Caroline Eggers, Division Director für Continuing Education an der TUM Campus Heilbronn. Und dann den Tim Beichter, Forscher und Head of Global Upskill bei der beim Fraunhofer IAO. Und neben mir Christian Rieck, Geschäftsführer der Wissensstadt. Ich habe gelernt, es ist noch der Arbeitstitel der gemeinnützigen Institution. Ich glaube, er ist es noch, oder? Haben wir heute schon einen neuen?
Nee, es ist die Wissensstadt.
Ist noch die Wissensstadt, gut.
Dann würde ich sagen, wir starten mal direkt rein und zwar mit einer kurzen Runde zu dem, was ihr heute schon mitgenommen habt. Also schon mal vorab, jetzt geht's wirklich so um kurze, knackige Antworten und wir wollen einfach so ein paar Eindrücke einsammeln dessen, was ihr heute an Impulsen mitgenommen habt. Also gar nicht mal euer allgemeines Bild davon, sondern was habt ihr mitbekommen, vielleicht auch in Diskussionen beim Kaffeetrinken hier auf der Bühne in den Masterclasses und haben für jede und jeden von euch eine kurze Frage dafür vorbereitet. Caroline, wir würden bei dir anfangen. Du hast ja jetzt den Summit schon öfter erlebt und da wollen wir gleich eine Frage integrieren, die hier aus dem Publikum kam, nämlich welche neuen Trends hast du jetzt in diesem Jahr wahrgenommen in all diesen Gesprächen im Vergleich zum Summit im letzten Jahr?
Ja, ist eine ganz spannende Frage, die auch relativ kurz sich beantworten lässt. Ich denke, was sich heute für mich absolut rauskristallisiert hat, ist, das Bewusstsein hat sich geändert. Ich glaube, der größte Trend in der Weiterbildung ist, dass wir alle verstehen, es geht nicht alleine und es sollte auch nicht alleine gehen müssen, gerade in Bezug auch auf die ganzen Herausforderungen im Bereich der KI-Qualifikation. Es macht Sinn, sich zusammenzutun. Alle haben die gleichen Fragen, man sollte sie gemeinsam lösen. Ich denke, das hat sich für mich heute hier sehr stark im Gegensatz oder im Kontrast zum vergangenen Jahr auch dargestellt. Und dieses Bewusstsein, dass jeder in der Verantwortung ist, ich glaube, das ist heute auch sehr gut rübergekommen.
Dann würde ich gerne dich, Christian, als nächstes fragen, auch mit dem Blick auf den Input heute. Was sind denn jetzt für dich, was ist heute so aus den Diskussionen rausgekommen, was sind die Schlüsselthemen der Weiterbildung von morgen?
Ja, also wir sind in Heilbronn im Ökosystem Wissenstadt. Der Name ist schon aufgetaucht und was Heilbronn und die Wissenstadt ganz intensiv beschäftigt, ist das Thema Digitalisierung und KI. Nicht weit weg von hier entsteht der IPAI auf 30 Hektar, der Innovation Park for Artificial Intelligence. Das wird uns prägen, aber auch das Thema Nachhaltigkeit. Also wie gehen wir mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, verantwortlich um? Das sind, glaube ich, ja nicht nur Trends, sondern Megatrends, die uns alle beschäftigen werden.
Dann machen wir gleich weiter mit dir, Tim, nebendran. Abseits dessen, du forschst natürlich viel bei Fraunhofer, aber abseits dieser Forschung und der Erkenntnisse, die du da schon erworben hast, was sind für dich die prägenden Technologien, über die heute gesprochen wurde?
Man kann nicht leugnen, dass natürlich nach wie vor das Thema KI sehr präsent ist. Mit KI lernen, aber auch für KI lernen, damit man KI in der Arbeit, im alltäglichen Leben auch nutzen kann. Da gibt es auch Zahlen im Umlauf. Wir wissen zum Beispiel, dass 25% der gesamten Belegschaft momentan KI sich momentan weitergebildet hat in Deutschland. Das ist okay, aber es sind immer noch 75%, wo es noch nicht getan haben. Also da sehen wir durchaus Tendenzen noch nach oben. Eine andere Part war auf jeden Fall auch der Teil der Learn Nuggets, dass wir Technologien wie AR oder auch audio-immersive Inhalte stärker in den Vordergrund nehmen sollten, also Lernmöglichkeiten, wo wir unsere Hände frei haben, wo wir nebenher andere Sachen tun können.
Also viele innovative Formate ja auch eigentlich, Lernformate. Ich würde da nochmal anschließen bei dir, Conny. Was konntest du dir denn heute mitnehmen, wo du gesagt hast, vielleicht nicht nur technologische Formate, aber weitere innovative Lernformate, die du interessant fandest, die du mitnehmen würdest heute?
Ja, für mich, vielen Dank für die Frage, kommen im Grunde zwei Schlagworte in den Kopf. Das eine ist das Thema anwendungsorientiert, praxisnah, praxisintegriert. Wir an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg würden sagen dual. Also so die Verzahnung von Theorie und Praxis. Das ist ein wichtiger Punkt. Und das zweite, Caroline, das geht so ein bisschen in deine Richtung. Und das zeigt sich hier, finde ich, auch schön, kollaborativ. Weiterbildung kann nur miteinander geschehen. Wir müssen uns als Hochschulen vernetzen, machen das hier als Bildungseinrichtungen, aber auch Studierende müssen sich vernetzen, Lernende müssen sich vernetzen und Unternehmen und Lernende müssen sich vernetzen. Also so alle Formate, die anwendungsorientiert sind zum einen und kollaborativ zum anderen. Das wäre für mich so ein Learning von heute.
Dann, Martin, darfst du die erste Runde sozusagen abschließen. Du stehst ja auch für lebenslanges Lernen. Was würdest du denn sagen, was hat sich heute gezeigt? Wie stark hat sich der Gedanke des lebenslangen Lernens schon durchgesetzt?
Also bei den Unternehmen und Entscheidungsträgern ist es, denke ich, grundsätzlich so, dass die natürlich alle wissen, dass der Mitarbeiterstamm permanent eigentlich sich fortbilden müsste. Ob es dann tatsächlich so gemacht wird, das ist dann die zweite Frage. Also wir haben natürlich jetzt gerade in der Krise zum einen die Kostensituation, die wir uns im Blick behalten müssen, und das ein Punkt, der auch gerade angesprochen wurde. Der Wille zur Weiterbildung ist halt nicht in jedes Menschenherz gepflanzt. Also es scheint auch offensichtlich so zu sein, dass es Mitarbeiter nicht zwingend immer wollen. Wobei da ist vielleicht auch, daraus kann man auch einen Impuls gewinnen, indem man vielleicht erkennt, dass wenn die Weiterbildung fortlaufend stattfinden würde, dann würde die Hürde nicht so hoch sein. Das heißt, wenn man 20 Jahre lang den Mitarbeiter nicht fortbildet und dann auf einmal zu einer grundsätzlichen Transformation zwingt, dann ist es wahrscheinlich auch führt das zu einer Überforderung und damit auch zu einer Frustration. Also insofern, Weiterbildung muss kontinuierlich erfolgen.
Da sind jetzt viele Stichworte schon gefallen und wir würden jetzt mal den Versuch starten, eben das, was ich vorhin angesprochen habe, zu erfüllen, nämlich eben diese Impulse so zu sortieren, dass alle, ja auch später die Zuhörenden und auch heute alle Zuschauenden, die Impulse mit ins Unternehmen können, tragen können und versuchen können, daraus so ein, wir haben so in der Vorbereitung immer gesprochen über so ein Haus, das wir jetzt in der Wissensstadt bauen wollen, in dem man eben die Weiterbildung, die lebenslange Weiterbildung auch lebt und in der sie eben auch verknüpft ist mit der Unternehmensstrategie. Und da würde ich jetzt gerne eben auch einsteigen auf der Ebene Lernstrategie, Lernkultur, mit einer Frage an dich, Caroline. Wie kann es denn eben gelingen, dass Weiterbildung Teil der Business-Strategie wird? Und was ist dein Eindruck, wie gut funktioniert das denn im Moment, dass Business und Lernstrategie verzahnt sind?
Vielleicht zur zweiten Frage zuerst. Ich glaube, es wird immer besser und es wird immer bewusster. Wie kann es sein, wie kann es funktionieren? Ich denke, in dem Moment, wo man es schafft, Weiterbildung auf bestimmte unternehmerische Ziele auszurichten, also einen sogenannten Business Case oder Use Case auch dahinter zu stellen, in dem Moment wird sie strategisch. Mhm. Wenn immer wieder die motivierende Frage für die Auswahl der Weiterbildung ist, welche unternehmerische Herausforderungen lösen wir hiermit, dann ist immer dieser Strategieprozess automatisch verlängert. Mhm. Ja? Und dann ist es gar nicht mehr so schwierig, es in die Strategie zu bauen.
Das heißt aber, du glaubst eben, dass L&D auch inzwischen einen Platz hat am Tisch der Geschäftsführung, sage ich mal.
Ich würde sagen, das variiert noch sehr stark je nach Unternehmensgröße. Und es muss auch nicht immer zwingend bei jedem Weiterbildungsthema die ganz große Strategie sein. Mhm. Sondern ich denke, jeder Teilbereich hat Zielsetzungen und manchmal muss man da anfangen. Und dann wird man aber automatisch irgendwann feststellen, dass es dann ja genau auch aufs große Ganze einzahlt.
Zahlen ist das gute Stichwort für Tim. Zahlen, Daten, Fakten sind in deiner Forschung ja dein Metier. Man kann natürlich die Geschäftsführung nur überzeugen vom Wert der Weiterbildung, wenn man auch entsprechende Kennzahlen hat. Was sind denn so die Kennwerte, nach denen ihr auch forscht oder wo ihr sagt, das sind die Kennwerte, mit denen man davon überzeugen kann, dass Weiterbildung auch wirklich einen Impact aufs Business hat?
Keine leichte Frage, eine, die wir uns der Forschung seit einiger Zeit annehmen. Was wir sagen können, es wird besser, die Datenlage wird besser. Da kann ich wirklich mich dran anschließen, was Caroline gerade gesagt hat. Das hat ganz viel damit zu tun, dass Weiterbildung immer mehr in den Unternehmen wirklich zur Chefsache wird. Weiterbildung muss Chefsache werden, weil eine Weiterbildungsstrategie, eine Weiterbildungskultur kann nur funktionieren, wenn sie wirklich auch an konkrete Business-KPIs, an Business-Strategien, an andere Kennziffern gekoppelt sind und nicht einfach nur eine HR-Insel. Umso mehr es diese Faktoren gibt, umso stärker können wir natürlich auch in der Forschung drauf zugreifen und sagen, diese Weiterbildung hat diesen Impact ermöglicht. Wir sehen es natürlich in Sachen wie Fehlerquoten, in Reklamationsquoten, aber auch in Mitarbeiterbindung. Wie lange brauchen wir, um bestimmte neue Technologien anzuwenden im Unternehmen? Wie lange brauchen wir, Kompetenzen anzueignen? Das wird alles besser. Wir bekommen da auch immer mehr Daten, aber da wirklich der Appell, Weiterbildung muss Chefsache werden. Weiterbildung muss fest in die Unternehmensstrategie verankert werden, damit wir da auch bessere Aussagen treffen können. Aber das war so die Perspektive aus der Forschung. Wir haben ja auch einige Weiterbildungsanbieter sitzen. Vielleicht hat er jemand noch eine andere Perspektive.
So die magische Formel für den ROI können wir heute noch nicht mitnehmen von Lernen.
Ist auch von Branche in Branche und Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich.
Ja. Okay. Aber eine wichtige Formel hattest du, Martin, schon angesprochen, nämlich, dass es eigentlich leichter wird, wenn Lernen kontinuierlich implementiert wird in Unternehmen und man Mitarbeitende nicht immer wieder von Neuem sozusagen für das Lernen begeistern muss. Aber wir haben auch schon festgestellt, das scheint noch nicht überall angekommen zu sein. Aber hast du denn einen Tipp, wie wir das schaffen, dass lebenslanges Lernen in Organisationen eben kein leerer Begriff ist oder nur ein Konzept, von dem man zwar sagt, das ist gut, aber das nicht so richtig ankommt?
Wie du im Prinzip gesagt hast, also wir brauchen zwei Partner, einmal derjenige, der fortgebildet werden soll und das Unternehmen, was die Ressourcen bereitstellt. Eine Grundvoraussetzung ist natürlich, dass das Unternehmen auch in Krisenzeiten das bereitstellt. Also dass Weiterbildung nicht nur so als Goodie gesehen wird, wo man sagt, dass in guten Zeiten nutzen wir die Weiterbildung, um die Mitarbeiterbindung zu erhöhen, sondern eben auch gerade in Krisenzeiten die Weiterbildung als Investment zu sehen. Und für die Arbeitnehmer und eigentlich auch für die Arbeitgeber ist es natürlich wichtig, dass die Weiterbildung die Leute beim Arbeitsplatz abholt. Das ist im Prinzip auch so unser Ziel, beim Hill, dass wir sehr viel über On-the-Job-Projekte, die dann auch Gegenstand von Prüfungsleistungen sind, versuchen, die Weiterbildung auch attraktiv zu machen. Dass man attraktiv dadurch, dass im Prinzip gleich ein Praxistest stattfindet, dass das, was wir akademisch, theoretisch vermitteln, auch gleich auf die Praxiswirksamkeit hin getestet wird. Und wenn diese beiden Ebenen ja erfüllt sind, dann muss Weiterbildung natürlich ein Erfolg werden.
Das wäre eine super Formel. Ich glaube, die können wir schon mal mitnehmen. Praxistauglichkeit, jetzt gehen wir noch mal einen Schritt weiter oder nehmen noch einen weiteren Baustein dazu. Wir haben schon über Strategie gesprochen und aber auch schon ein Stichwort erwähnt, das heißt Lernkultur. Und Christian, du hast ja selber im Vorgespräch gesagt, die Wissensstadt ist sozusagen die Klammer um das Ökosystem Wissensstadt Heilbronn. Und das Bild fanden wir sehr schön, deswegen ist eigentlich diese Frage von Lernkultur etwas, was alles zusammenbringt, perfekt für dich. Aber wie schaffen wir es denn, so eine Lernkultur im Unternehmen wirklich zu implementieren und was braucht es dafür, damit Lernen Spaß macht und auch den entsprechenden Effekt erzielt?
Ich glaube, dass Lernen erstmal ein Selbstverständnis von jedem sein sollte, also jedem Mitarbeiter eines Unternehmens, aber auch des Unternehmens selbst und aller Führungskräfte. Und dazu gehört auch, dass das Unternehmen und die Führungskräfte Verantwortung übernehmen. Und bei Verantwortung steht ja auch Antwort, ne? Ist Antwort mit dabei, ist ein Teil des Wortes. Da müssen Unternehmen ihre Strategie kennen und die Ziele und dann auch wissen, wie sie ihre Mitarbeiter dorthin bringen. Und im Idealfall gibt es dann ein Match zwischen den Unternehmenszielen und den Zielen der einzelnen Mitarbeiter.
Und würdest du sagen, man kann an irgendetwas erkennen, ob eine sehr gute Lernkultur vorherrscht, weil es ja eigentlich was sehr, sehr Abstraktes, dass wir nicht einfach so greifen können und können sagen, das ist die Lernkultur der Organisation XY. Woran kann man das denn irgendwie feststellen?
Mhm. Ich komme ja aus der IEM hier gegenüber. Wir sind eine Weiterbildungsakademie für pädagogische Fachkräfte und ich habe das heutige Event quasi bei den Kolleginnen geteilt im Kollegenkreis und ein paar haben jetzt auch die Möglichkeit wahrgenommen, hier dabei zu sein. Also ich glaube, die Quote derer, die aktiv an Weiterbildung teilnehmen, ne, das kann ein Indikator dafür sein. Ne? Also Mitarbeiter müssen die Chancen nutzen, an Weiterbildung aktiv teilzunehmen. Und ich glaube, das kann ein Indikator für die Kultur im Unternehmen sein.
Es hat mal eine Professorin zu uns gesagt, als wir über Lernkultur gesprochen haben, wenn sie in ein Unternehmen reinkommt und da ist der Empfang schon so gestaltet, dass da vielleicht ein Schild steht, hier geht's zur, ja, ganz profan zur Learning Community oder so und da sind dann die, ja, vielleicht Meisterstücke ausgestellt so und irgendwie hat sie gesagt, da kriegt sie dann schon so ein richtiges Feeling, dass da eine bestimmte Lernkultur in dem Unternehmen auch vorherrscht, eine produktive. Vielleicht machen wir mal so eine kurze Runde durch. Habt ihr denn so noch weitere Merkmale? Also du hast es ja jetzt eben schon angesprochen. Vielleicht einmal, gibt's sowas, wo ihr sagt, wenn ihr irgendwo reinkommt, dann merkt ihr irgendwie dran, so richtig physisch, da herrscht eine positive Lernkultur und kann man das vielleicht auch irgendwie fördern als Unternehmen? Wenn man so bei Fraunhofer reinkommt, allein der Name verspricht schon Lernen, aber ist da noch was im Empfang, wo man sagen würde, oder in den Räumen, wo man merkt, da ist irgendwie eine Lernkultur da?
Ich würde sagen, man sieht es sehr stark an der Kommunikation. Wenn Mitarbeitende, wenn Menschen miteinander reden und sich austauschen, bei uns ist es in-house natürlich sehr selbstverständlich, dass wir über unsere Forschungsergebnisse miteinander teilen, dass wir uns gegenseitig auf dem aktuellen Stand halten. Aber diese Begegnungsräume zu schaffen, wo Menschen auch während der Arbeitszeit, aber nicht für ihre Arbeit zusammenkommen, um sich auszutauschen und auch über neue Themen und Technologien sich auszutauschen, das ist ein sehr guter Marker für eine funktionierende Lernkultur, meiner Meinung nach.
Caroline, auf dem Campus ist ja auch Lernen überall präsent eigentlich. Was ist sowas, woran du das festmachen würdest, auch nochmal vielleicht, wenn du in ein Unternehmen reinkommen würdest?
Also für mich ist ein Indikator, wenn es viel Fläche gibt, die offen ist. Also nicht die einzelnen Büros. Das kann jetzt nicht jeder beeinflussen. Also die Infrastruktur ist, wie sie ist. Aber wenn sich ein Unternehmen bemüht, einen Raum zu schaffen, wo sich Mitarbeiter treffen können, austauschen können, sprechen können und auch eben in einer vielleicht etwas relaxeren Form als am Konferenztisch, dann ist das für mich ein Indikator, dass Austausch gewünscht ist und Austausch ist Lernen.
Ja, also bezogen auf die akademische Weiterbildung ist es, denke ich mal, ein Indikator, wie stark die Hochschule vernetzt ist mit der Raumschaft. Und da gibt's ja bei viele große und kleine Unternehmen, gibt's da Verantwortliche und die müssen im Prinzip mit der Hochschule vernetzt sein, sei es durch Fachbeiräte, sei es durch gegenseitige Besuche von Kongressen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist ein erster Indikator, dass die Wirtschaft sich mit den Hochschulen vernetzt. Und das ist an allen Standorten der Hochschule Heilbronn und allen anderen Playern am Bildungscampus, denke ich, sehr, sehr gut gegeben. Also wir sind ja, glaube ich, in einer Region, wo der hohe Stellenwert schon erkannt wurde.
Ich will es mal versuchen zusammenzufassen. Lernkultur, Lernmindset braucht kollaborative Räume. Das können einzelne Räume in einem Haus sein, das können aber auch regionale Räume zusammen sein. Am Ende geht es ja um Lernen immer oder häufig und mindestens ist ein ganz wichtiges Erfolgskriterium um Zusammenarbeit, auch hier wieder, und Kollaboration. Und das macht sich in Räumen sichtbar, erkennbar. Also deshalb das Raumthema ist, glaube ich, ganz relevant.
Wo man auch Lernkultur sehr gut dran erkennen kann, das ist jetzt heute auch schon mehrfach in der Runde gefallen, sind ja die Führungskräfte, die gerne als Vorbilder ja eigentlich selbst lernen sollen und so den Mitarbeitenden zeigen, dass es nicht nur akzeptiert, es ist gewollt, dass hier gelernt wird. Was würdest du sagen, Conny, wer übernimmt denn in den Unternehmen dann aber auch tatsächlich die Verantwortung für das Lernen? Sind das die Führungskräfte, die dann auch eben für sich sagen, ich will meine Mitarbeitenden weiterbilden, ihnen ihr Potenzial entfalten, oder liegt die Verantwortung woanders?
Am Ende würde ich drei Antworten geben auf eine Frage. Die erste Gruppe ist sicher schon von dir angesprochene Führungskräfte als Role Models, als Vorbilder, als diejenigen, die empowern, Ressourcen zur Verfügung stellen. Die zweite Teil der Antwort ist aber, die Mitarbeitenden selbst müssen Verantwortung übernehmen, sind in der Verantwortung für Weiterbildung. Wenn am Ende jemand bei jemand das Mindset fehlt, dann ist es auch schwierig, jemand zu schieben von Seiten der Führungskraft. Und der dritte Teil der Antwort ist die HR-Abteilung, die Personalentwicklerinnen, die Personalförderer haben Teil der Verantwortung. Und ich glaube, wenn man in dieser Dreiteilung vorgeht und sich gemeinsam die Verantwortung teilt und nicht zuschiebt, dann kann Lernkultur entstehen und kann Lernen und Weiterbildung entstehen.
Jetzt kommst du ja auch aus der Politik. Würdest du denn sagen, dass das, was wir heute Morgen auch schon gehört haben, das Schweizer Gesetz, dass jeder Einzelne eben verantwortlich ist für die eigene Weiterbildung, wäre das auch was für Deutschland?
Das ist eine Kulturfrage. Ich kenne das Schweizer Modell nicht so gut, sondern fand interessant, heute darüber zu lernen. Ich meine, das ist eine Kulturfrage. Und ja, ich bin ein Fan davon, Menschen auch Verantwortung zu geben, auch für die eigene persönliche Weiterentwicklung und die Weiterbildung.
Jetzt, Tim, du hast eben vorhin auch schon mal konkret die Führungskräfte angesprochen und gesagt, sie sollen eben auch Vorbilder sein beim Lernen. Aber was brauchen die denn, um ihre Mitarbeitenden dann da auch hinzukriegen zu lernen, auch deren Potenziale zu erkennen? Was kann man denn den Führungskräften damit auf den Weg geben?
Was man ihnen auf jeden Fall mit auf den Weg geben kann, ist, sich selbst auch mit Kompetenzentwicklung mal auseinanderzusetzen. Also das hört sich trivial an, aber zu wissen, wie Menschen lernen, was für viele verschiedene Möglichkeiten es heutzutage gibt zu lernen, festzustellen, dass nicht jede Art zu lernen die meine sein muss, aber die kann durchaus für jemand anderes toll sein, bedeutet, es ist von Vorteil, wenn die Führungskraft selbst ein lebenslanger Lerner ist. Mhm. Also das ist allein aus dem Role-Model-Charakter heraus, aus dem Vorbildscharakter heraus sehr förderlich, aber eben auch einfach Kenntnis darüber zu haben, wie man lernt und wie man heute lernt. Sonst ist natürlich aus Arbeitgebersicht für Führungskräfte durchaus interessant zu wissen, welche Fähigkeiten habe ich denn bei mir, bei meinen Mitarbeitenden? Welche Fähigkeiten sind bei mir im Team, in meiner Abteilung? Und was ist meine Vision? Was ist die Vision? Was ist die Strategie vom Unternehmen, wie diese Kompetenzen in einem gewissen Zeitraum aussehen sollten? Wer sollen sich die heutigen Kompetenzen hinentwickeln? Mhm. Darüber sich Gedanken zu machen ist, glaube ich, sehr wichtig. Man muss sagen, wenn Führungskräfte Daten zur Verfügung bekommen, dann können sie meistens damit auch was anfangen. Mhm. Aber man muss sich auch mit dem Mensch beschäftigen, der diese Kompetenzen in sich trägt. Und die letzte Fähigkeit, die ich Führungskräften zusprechen würde, wenn sie sich stärker in diesem Weiterbildungskontext beschäftigen wollen, ist es, ernst zu nehmen, dass sie für individuelle Schicksale, für individuelle Menschen strategische Entscheidungen treffen. Also das Individuum wird in eine unternehmerische Strategie mit eingebettet und da gibt es dann Dialog, Kommunikation, Offenheit, Klarheit haben wir gehört. Also das sind alles Aspekte, die Führungskräfte dann auch im Dialog mit den Mitarbeitenden ja zeigen müssen. Anreize schaffen, aber wirklich Kommunikation führen. Also wir wissen auch aus der Forschung, dass viel zu wenig Kommunikation zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden geschieht im Kontext von Weiterbildung. Also da bewegen wir uns so um die 30% der Mitarbeitenden, die sagen, meine Führungskraft möchte, dass ich mich weiterbilde, meine Führungskraft fördert meine Karriere, wenn ich mich weiterbilde etc. Also das sind sehr niedrige Prozentsätze. Das ist anders zu signalisieren, also den Mitarbeitenden sagen, wenn ihr euch weiterbildet, wenn ihr bereit seid und neugierig seid, dann bringt es auch für die Zukunft hier im Unternehmen was.
Eine Zuschauerfrage tatsächlich, die da vielleicht noch mit reinpassen würde, zu Teil 2 deiner Antwort, glaube ich, war nämlich, wie erkenne ich denn die Skills, wie identifiziere ich sie und wie messe ich sie dann auch? Und da habt ihr ja bei Fraunhofer ein paar Tools an der Hand, glaube ich.
Da gibt's sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Hängt viel auch damit zusammen, mit was im Unternehmen hat man es zu tun? Was darf man in dem Unternehmen machen? Letztendlich ist die Spannweite von mit einer Excel-Tabelle durch die Räume rennen und alle fragen, was kannst du? über die Führungskraft fragen, was kann er? Bis hin eben auch Technologien nutzen, die datenbasiert, KI-basiert, Jobprofile scannen etc., um davon Aussagen treffen.
Je nach Unternehmens Größe reicht vielleicht auch ja. Die Excel-Liste.
Dann würde ich sagen, wir haben jetzt schon einige Bausteine in unserem Haus uns angeschaut. Das Dach mit der Strategie der Lernkultur, die Rolle der Führungskräfte, auch der einzelnen Mitarbeitenden. Dann brauchen wir jetzt mal noch die Dinge, die reinkommen in dieses Haus, nämlich die Formate und die Skills, die wir brauchen. Es klang eben schon an, eine Führungskraft braucht eine Vision davon, wo soll es denn hingehen? Heißt, was brauche ich eigentlich noch in meinem Team, um zukunftsfähig zu bleiben?
Ganz konkret.
Caroline, was würdest du denn sagen, was sind die Skills, die im Moment am meisten gebraucht werden, damit Organisationen erfolgreich in die Zukunft gehen können?
Ja, das ist so die Frage nach dem Heiligen Gral, habe ich das Gefühl, ne? Kam ja auch heute schon öfter zutage. Und ich war ja auch ganz erstaunt, zum Beispiel bei der Deutschen Bahn auf einmal 4.317 Skills oder Kompetenzen erfasst. Applied AI sagt 118 Skills allein im KI-Bereich. Das ist natürlich, ne, auf was konzentrieren wir uns jetzt? Und ich denke, die Antwort ist nicht zwingend, welche Skills per se sind es, sondern es ist wichtig, dass es zukünftig immer Bündel sind von Kompetenzen. Und zwar, dass es immer einen methodische Skills, technologische Skills miteinander verbunden werden, dass es aber eben auch noch die sozialen und vor allen Dingen diese kollaborativen Skills immer mit dabei hat. Weil nur dann können wir sicher sein, dass das Silo-Denken aufhört und Wissen miteinander auch verbunden wird und somit auch mit anderen geteilt wird. Wenn ich jetzt aber sagen müsste, was sind meine persönlichen, sag ich mal, Top 5? Ja,
gerne.
Habe ich mir auch nochmal Gedanken zu gemacht. Und dann würde ich sagen, als allererstes, ich habe so ein bisschen versucht, auch mir zu überlegen, was sind meine Dinge, die für mich wichtig sind. Und ich denke, Data Literacy ist ein wichtiges Skill für die Zukunft, für jeden. Jeder in seiner Ausprägung. Und Data Literacy heißt wahrscheinlich auch für jeden etwas anderes, in dem Maße, wie man es braucht. Aber man kann sich dem nicht mehr verwehren. Dadurch oder damit einhergehend Cybersecurity, Bewusstsein, nicht Umsetzungskompetenz, aber für diese Sicherheitsaspekte ein Bewusstsein zu haben, ist, glaube ich, auch kritisch für die Zukunft. Kritisch ist auch das Stichwort für meine Nummer 3, kritisches Denken. Ich glaube, je mehr Technologien wir haben und nutzen können, umso wichtiger wird die Reflexion und das kritische Hinterfragen, das kritische Einschätzen. Und daraus leitet sich für mich dann auch noch ab das unternehmerische Denken. Also was heißt das im Gesamtkontext und wie kann ich es besser machen? Also die Innovationsfähigkeit, das sind so meine Top 5.
Das ist jetzt super, das war nicht abgesprochen, aber leitet perfekt noch zu einer Frage über, die hier aus dem Publikum kam und die würde ich weitergeben an dich, Martin, nämlich sollte es auch spezielle Programme geben, um Innovationsfähigkeit und auch Veränderungsbereitschaft zu fördern, weil das eben angesichts dieser dynamischen Transformation, ich sag mal scheinbar, du darfst es gerne einordnen, eine der wichtigsten Kompetenzen sind?
Ja, also natürlich, wenn Mitarbeiter den Drang verspüren, sich dahingehend weiterzubilden, dann muss das natürlich auch passend sein zu dem, was das Unternehmen gerade möchte. Und das Unternehmen muss bestimmen, welcher Mitarbeiter eben zum Beispiel im Bereich Veränderung dann spezielle Schulungen bekommt. Das ist, denke ich mal, ganz klar. Aber letztendlich Vorgaben, direkte Vorgaben im Bereich der Weiterbildung sind ja eigentlich durchaus ja auch bekannt in unserem Wirtschaftsleben. Und zwar bei den ganzen regulierten Berufen. Ja, also Mediziner, Wirtschaftsprüfer und so weiter. Da gibt es feste Programme, die bezogen auf die fachliche und persönliche Weiterbildung abzielen. Und vielleicht können sich da auch einzelne Branchen so ein bisschen was abschauen. Und ob jetzt nun Veränderungsmöglichkeiten und so weiter dort mit reinzählen, sicherlich ein Baustein. Ne? Nicht jeder Mitarbeiter muss, denke ich, in diesem Bereich geschult werden.
Dann würde ich noch eine dritte Frage hinzufügen, nämlich an dich, Conny. Du hattest vorher schon ein bisschen angesprochen. Und all das zahlt in unsere Kategorie ganz konkret. Da bohren wir nämlich noch mal ein bisschen genauer nach. Und deswegen freue ich mich, Caroline, ich hätte sonst nachgebohrt. Was sind die Top 5 Skills, die dir in den Kopf kommen? Weil wir da sehr, sehr konkrete Antworten auch für unsere Hörerinnen wollen, die dann in ihre Organisation gehen und sagen, ich brauche jetzt wirklich einfach mal Fakten. Und du hattest vorher schon über Lernformate gesprochen und gesagt, für dich ist es muss integriert sein, kollaborativ und etwas, was eben Praxis und Theorie verzahnt. Kannst du da noch mal konkreter sein, welche Art von Lernformaten stellst du dir da vor, um vielleicht auch genau diese Skills schulen zu können, sodass sie am Ende auch hängen bleiben?
Naja, am Ende, glaube ich, geht es immer darum, am konkreten Beispiel zu lernen. Durch Cases, Use Case, Case Studies, ja, didaktisch. Klar, am Ende geht es, lernt man, glaube ich, ganz viel, wenn man konkrete Fälle nimmt und entwickelt. Und das in aller Regel in Teams. Und das muss nicht nur ein Team aus Lehrenden, Lernenden sein, sondern das soll ein Team sein aus Unternehmen und von Studierenden. Also ich glaube, so ganz konkrete Anwendungsfälle. Und das kann man sich ja in unterschiedlichen Formaten denken. Das können Forschungsprojekte sein, wo Fälle aus der Praxis erforscht werden mit was auch immer für Methoden. Das können wissenschaftliche Arbeiten. Da schreibt es dann im Zweifel auch einer alleine oder eine alleine. Also da kann man sich, das kann eine Vorlesung sein, die sich um einen Fall, die an einem Fall verschiedene Methoden oder Skills vermittelt. Also so ganz konkret an Use Cases zu arbeiten. Ich glaube, das ist schon ganz wichtig.
Und das dann quasi auch analog in Unternehmen, dass sie die Probleme, die in der Organisation auftauchen, nutzen, um sie als Lernoption eben dann auch den Mitarbeitern mitzugeben. Was dann auch keine Zeit verschwendet, sondern wirklich auch einzahlt auf das, was die Organisation ohnehin braucht.
Und da ist natürlich, ja. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Unternehmen müssen dann solche Use Cases auch zur Verfügung stellen. Und das ist oft ein Aufwand für ein Unternehmen zu sagen, ich suche ein Thema, ich suche eine Fragestellung und übergebe sie denen, die lernen wollen. Das ist ein Effort für Unternehmen. Am Ende profitieren beide. Aber zu Beginn ist es für ein Unternehmen ein Aufwand, der getan werden sollte, wenn man will, dass der Mitarbeitende, die Mitarbeitende sich gut entwickelt.
Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt schon über Lernkultur gesprochen, Lernstrategie, die Rolle der Führungskräfte, gute Formate, die das Lernen fördern. Gehen wir davon aus, das funktioniert alles in den Unternehmen. Dann ist ja immer noch die Frage, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin lernt, wie gelingt das denn, das Gelernte dann auch wirklich in den Berufsalltag mitzunehmen, den Lerntransfer zu schaffen? Und jetzt haben wir auch vorhin ja schon mal über Wirksamkeit gesprochen. Und deswegen würde ich aber da nochmal nachbohren wollen bei Tim, ob uns doch nochmal so ein paar Zahlen vielleicht auch oder Werte anhand derer wir feststellen können, dass dann der Lerntransfer geklappt hat, mitgeben kannst. Jetzt mal abgesehen von den klassischen Happy Sheets, die nach so einem Seminar ausgeteilt werden, mit denen wir ja gerade mal auf Kirkpatricks Stufe Nummer 1 kommen. Was könnte denn darüber hinaus, woran können wir denn dann messen, ob der Lerntransfer geklappt hat?
Richtiger Lerntransfer wird nur stattfinden, wenn er auch am Arbeitsort verankert ist. Also Lernen ist während der Arbeitszeit und das Gelernte muss dann auch in realen Projekten, in der realen Arbeit ausgeführt und umgesetzt werden. Und je nachdem, was für eine Weiterbildung es war, wird man in den jeweiligen Kategorien dann auch die Effekte mehr messen. Also wenn man eine Sicherheitsunterweisung macht, dann wird man das merken daran, dass es weniger Sicherheitsvorfälle gibt. Wenn man eine Qualitätsschulung macht, wird man es daran erkennen, dass es bessere Qualitätsstandards eingehalten werden. Wenn man Kundenkontakt pflegt, dann erkennt man das daran, dass es besseres Feedback von den Kunden gibt. Also es gibt durchaus direkte Messwerte. Es ist einfach nur wichtig, dass Weiterbildungen im Kontext dieser Unternehmensziele auch mitgedacht werden. Also wenn Unternehmensziele aufgestellt werden, dann sollten die nicht nur Umsatz, Qualität, Effizienz beinhalten, sondern eben auch die dementsprechenden Kompetenzen. Und damit es auch wirklich ankommt, muss auch den Erwartungen von den Arbeitnehmerinnen entsprochen werden. Also wenn die Arbeitnehmer teilweise ganz andere Vorstellungen haben von dem, wie Weiterbildung aussieht oder was sie denn alles lernen können, aber dann feststellen, okay, diese Weiterbildung gibt es bei mir im Unternehmen gar nicht, mit externen Weiterbildungsanbietern ist es anscheinend nicht so leicht etc., das hemmt dann auch wieder sehr stark die Motivation. Sprich, es muss eine Chance gegeben werden im Alltag, dass sie ihr Gelerntes auch in der Arbeit beweisen können und dass es dementsprechend auch eine Würdigung und eine Anerkennung im Unternehmen dafür gibt, dass es einen Platz für diese Person gibt.
Und wie gelingt es denn, nochmal eine Frage an Conny vielleicht, wie gelingt es denn den Unternehmen derzeit, den Mitarbeitenden das zu vermitteln, dass es eben auch wirklich einen Wert hat, wenn sie oder sogar einen Zukunftswert hat, wenn sie lernen. Was würdest du sagen? In den unsicheren Zeiten ist es natürlich auch immer schwierig zu vermitteln, dass man jetzt, was man lernen soll und dass man jetzt die Zeit investieren soll fürs Lernen. Wie gut gelingt das denn, das irgendwie trotzdem zu sagen, investier da mal? Was ist da dein Blick auf die Praxis?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Zukunftswert, was heißt Zukunft? Und wie kann ich heute ermessen als Mitarbeitende oder als Unternehmen, was für einen Wert diese Weiterbildung in Zukunft hat? Und am Ende, glaube ich, müssen die Unternehmen versuchen, diese unsicheren Zeiten, diese Zukünfte sichtbar machen, durch Szenarientechniken, und das kann jede Branche für sich, jedes Unternehmen für sich, das können wir auch in den Hochschulen unterstützen mit Methoden. Also Zukunft sichtbar machen, alles was sichtbar ist, auch wenn es modellhaft ist, wird greifbarer und dann verliert es Unsicherheit. Und am Ende müssen dann Weiterbildungen oder Skills vermittelt werden, die in diesen Szenarien relevant sind. Und ich tue mich total schwer, ich finde die Frage total spannend. Was sind denn dann du hast es vorher eingeführt, Caroline, die 5 Top-Skills für die Zukunft? I don't know. Ich würde mich echt schwer tun. Ich nehme die Frage für mich mal nur als Hausaufgabe mit. Was wären meine 5 Skills? Weil ich glaube, am Ende ist es schon eine Frage von Branchen, auch von, sag mal, Stufen der Karriere. Karriereleiter, von Unternehmenskultur, von Unternehmensgröße, von Regionalität, was die Skills sind, die wirklich gebraucht werden. Aber natürlich ist es unsere Aufgabe, so ein Set zu entwickeln an Skills, die wichtig sind. Also meine Antwort auf die Zukunftsfrage und die Unsicherheit ist, lass uns versuchen, Zukunft sichtbar zu machen, Unsicherheiten zu reduzieren. Da gibt es Methoden, das kann man machen. Und damit dann auch den Wert besser erkennbar machen von Weiterbildung.
Julia hat vorhin sehr gegrinst, als du davon gesprochen hast. Du konntest es nicht sehen, weil sie hinter dir sitzt, als du über die Zukünfte gesprochen hast. Da können wir nochmal Bezug nehmen auf unsere aktuelle Titelstrecke tatsächlich auch in Neues Lernen, wo wir nämlich genau über Futures Literacy sprechen und auch über viele Methoden, wie man Zukünfte denn ja nicht nur vorhersehen, aber sich auch darauf einstellen kann. Dafür vielen Dank für den Gedanken, genau.
Genau, und dann würden wir jetzt am Ende noch mal einen Gedanken anschließen, der auch schon von euch in der allerersten Runde zum Teil aufgegriffen wurde. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben viele tolle Häuschen gebaut, in denen so manches ganz gut läuft, manches vielleicht auch nicht, dann stehen die ja eben aber in einer Welt, die sehr unsicher ist, in einer Welt mit vielen Zukünften, die wir nicht absehen können. Und da habt ihr alle gesagt, wir können das eigentlich alleine gar nicht schaffen. Also müssten eigentlich, und das darf man, glaube ich, in Heilbronn sagen, die ganzen Häusle müssten zusammenarbeiten. Und da ist es ja auch eure Grundidee als Wissensstadt. Christian, was würdest du denn sagen? Wie wichtig ist denn interorganisationales Lernen? Also, dass die Organisationen sich nicht nur innerhalb ihrer Strukturen sozusagen bestmöglich aufstellen, sondern auch über ihren Tellerrand hinausschauen und auch, wenn sie Wettbewerber sind, zusammenarbeiten, so wie ihr das als Bildungsanbieter eben auch tut.
Ich glaube, Zusammenarbeit, das ist so die DNA auch des Bildungscampus, ne? Auch die Idee und Vision, wieso der Bildungscampus entstanden ist und über die Jahre gewachsen ist. Wir hatten in der Mittagspause so einen kurzen Rundgang, da waren, glaube ich, so um die 30 bis 40 Menschen dabei, die sich das angeschaut haben. 2011 hat es gestartet auf der anderen Seite und ist dann langsam gewachsen. Und das beschreibt, glaube ich, auch ganz gut, was die Wissensstadt vorhat, ne? Wir wollen Menschen vernetzen. Wir haben hier am Campus um die 8000 Studierende gerade. Langfristig sollen es 20.000 20.000 Studierende sein. Und ihr hattet immer in diesem dieses Haus beschrieben. Ich finde das ganz gut. Wir entwickeln auch ein Haus, gerade in der Wissenstadt.
Sehr schön.
Das Vorbild steht in der Schweiz. Das ist das Student Project House, also eine studentische Innovationswerkstatt, wo in unserem Fall jetzt für Heilbronn Studenten für hochschuleigene Projekte, aber auch hochschulübergreifend zusammenarbeiten und kollaborieren sollen, um so für die Zukunft vorbereitet sein. In Zürich sind es 20.000 Studierende, die haben 500 Projekte gehabt. Wir werden jetzt nächstes Jahr anfangen und das langsam ausbauen. Und ich hoffe, dass ich beim nächsten Upskill Summit dieses Student Project House oder wie es dann für Heilbronn heißen wird, vorstellen kann. Und so gibt es ganz viele unterschiedliche Formate. Gestern Abend war hier die Bürgeruni zum Thema KI, wo wir versucht haben, die Stadtgesellschaft einzubinden. Dienstagmorgen 8.30 Uhr war im Nachbargebäude das Forscherinnenfrühstück, wo sich die Forscher des Campus ausgetauscht haben. Und ich glaube, so gibt es ganz viele Formate, wo man gerade dieses Thema nochmal stärken und forcieren kann.
Dann allerletzte Frage noch an Caroline, bevor wir in eine ganz flotte Schlussrunde gehen. Du hast es jetzt schön beschrieben für die Bildungslandschaft, wie ihr zusammenarbeitet. Ich hatte schon in der Frage angedeutet, in Sachen Unternehmen klingt ja oft mit, naja, sie sind eben auch Wettbewerber, wie kann man denn da kooperieren? Auf der einen Seite ist klar, es gibt viele Herausforderungen, vielleicht hat jemand anders eine Antwort, die ich brauche, aber geben wir den Dingen Preis, machen wir das wirklich? Würdest du sagen, das ist tatsächlich auch notwendig. Du hattest nämlich im Eingangsstatement gesagt, wir können es alleine nicht schaffen. Also sollten Unternehmen sich da öffnen und auch in Sachen Lernen zusammenarbeiten?
Also ich denke, sie vertun ihren Wettbewerbsvorteil, wenn sie es nicht tun. Weil vorhin in der Podiumsdiskussion war ein Statement auch, die Transformation wartet nicht auf uns. Und das ist genau der Knackpunkt. Wir beschäftigen uns momentan in vielen Fragen im Organisationskontext mit Fragen, die neu sind. Es sind keine eingeübten Fragen mehr. Wir haben durch KI-Entwicklung, durch Technologieentwicklung ein völlig neues Battlefield, sage ich jetzt mal, übertragen. Und es gibt auf viele Fragen noch keine Antworten oder nur sehr eingeschränkte Antworten. Und wenn jetzt jeder für sich im Stellenkämmerchen diese Fragen einzeln beantwortet, dann ist es zwar sicherlich sehr zielgerichtet, aber auch sehr langsam. Und dann sind wir wieder dabei, dass wir den Anschluss an die Transformation von vornherein verlieren.
Also gemeinsam geht's besser.
Und schneller.
Dann gebe ich jetzt mal ab.
Und schneller, wir müssen nämlich schnell zum Schluss kommen. Ich weiß nicht, wenn die Uhr abgelaufen ist, hoffentlich werden die Mikros nicht abgestellt. Normalerweise machen wir in unserem Podcast eine relativ globale Abschlussfrage, die das ganze Thema der Podcast-Folge nochmal zusammenfasst und bitten unsere Gäste, sie nur in 1 bis 2 Sätzen zu beantworten. Jetzt gelingt das auch meistens nicht so gut, mit diesen 1 bis 2 Sätzen, aber bei euch erhöhen wir den Schwierigkeitsgrad heute nochmal ein bisschen aufgrund der ablaufenden Zeit und aufgrund der hohen Anzahl der Gäste. Deswegen würde ich heute euch bitten, die Frage nur mit 2 Schlagworten, 2 Begriffen zu beantworten. Martin schüttelt schon den Kopf. Die Frage erstmal lautet, was braucht es, dass Weiterbildung ein nachhaltiger und konstitutiver Faktor für die Zukunftsfähigkeit von Organisationen ist? Und wir fangen jetzt, für die, die es nicht sehen können, später links an bei Christian.
Dann sage ich Mut und Leidenschaft.
Tim?
Technologieidentifikation und Lernkultur.
Caroline?
Strategie und Kompetenzbündel.
Martin?
Mut zur Investition und Wertschätzung.
Und zum Abschluss, Conny?
Ziele und Veränderungsbereitschaft.
Herzlichen Dank. Ich glaube, das machen wir jetzt immer so. Das haben wir noch nie hingekriegt, dass sich alle Gäste an die Vorgabe gehalten haben. Super. Vielen Dank. Ich denke, damit haben wir einiges, was wir jetzt sozusagen in unseren Koffer packen können, den wir heute hier mitnehmen, damit wir in die Wissensstadt einziehen können, in unser Haus, das wir heute hier konstruiert haben. Hab vielen herzlichen Dank, dass ihr die vielen Impulse nochmal für uns zusammengefasst und zusammengetragen habt. Dankeschön.
Dankeschön.
Vielen Dank. Dankeschön.
Jetzt würde ich sagen, sind die Koffer wirklich vollgepackt mit ganz, ganz wichtigen Faktoren, die, glaube ich, allesamt bedingen können, ob Weiterbildung im Unternehmen nachhaltig ankommt und dann auch Ertrag bringt. Und das ist tatsächlich auch das, was für mich insgesamt hängen bleibt, dass es sowas Multifaktorielles ist und ganz viele Verantwortlichkeiten damit reinspielen von der Organisation, die das in der Strategie einbettet, dann L&D, die sich sozusagen auch an diesem Strategietisch wichtig macht und da auch einen wichtigen Platz einnimmt. Aber natürlich auch jeder und jede einzelne Mitarbeitende die Verantwortung übernimmt für das eigene Lernen und die Weiterbildung. Und man hat eben auch gesehen, dass es in Sachen Skills, Inhalte, Formate, sehr viele verschiedene Faktoren gibt, von es muss irgendwie im Arbeitsalltag anwendbar integriert sein, bis zu wir können zwar sozusagen Tendenzen ausmachen, welche Skills wichtig sind, und trotzdem müssen wir auch aushalten, dass wir es vielleicht nicht ganz genau sagen können. Also es, man sieht wieder, es ist ein ganz, ganz komplexes Zusammenspielen ganz vieler verschiedener Faktoren und Verantwortungen.
Und wir haben aber auch wieder gesehen, dass man eben nicht so Verantwortlichkeiten immer auf Einzelne nur sozusagen abladen kann, weil eben, wie du ja sagst, das ganze Spektrum muss mit einbezogen werden. Und es geht eben auch dann am Ende darum, wie die Lernstrategie aussieht, die Lernkultur, und wie man die Einzelnen dann auch wieder so abholt, dass sie eben wissen, wenn sie lernen, wo es hingeht. Und da gab es ja erst gerade wieder eine aktuelle Umfrage von der Bertelsmann Stiftung, die gesagt hat, dass das Interesse, eine Weiterbildung zu machen, in den vergangenen 12 Monaten gesunken ist, was eben wohl offenbar daran liegt, dass die Befragten nicht sehen, dass ihnen eine Weiterbildung wirklich weiterhilft, im Sinne von, dass sie dadurch eine andere Karriere einschlagen können oder weiterkommen in ihrer Karriere, und auch nicht, dass dadurch eine Gehaltssteigerung in Aussicht wäre. Und dann ist eben die Frage, ja, wie bindet man es denn dann ein? Wie zeigt man denn eben auf, dass das wirklich was hilft? Und ja, das scheint noch nicht ganz so gut zu funktionieren. Also wir können noch viele Podcasts machen, wo wir noch drüber sprechen können. Genau.
Das hat ja auch, haben ja auch unsere Gäste aufgezeigt, durch die verschiedenen Perspektiven, dass da in verschiedenen Bereichen noch einiges zu tun ist, oder wir auch wissen, was sozusagen in Perfektion möglich wäre oder sein könnte. Insofern Work in Progress, sage ich immer gerne.
Aber schön war auch, das mal wieder live gemacht zu haben. Und wir sind ja dann eben auch nochmal live über den Bildungscampus in Heilbronn gelaufen, und da sieht man eben schon auch, was auch im Podcast zur Sprache kam, dass auch so ein Umfeld, das Lernumfeld,
genau, eine Vernetzung,
eben auch ein Faktor in dem Ganzen ist. Und das führt uns zu unserer Checkout-Frage.
Genau.
Checkout.
Was brauchst du denn, um gut lernen zu können?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, das eine ist tatsächlich ein Umfeld oder Lernumfeld, in dem ich weiß, dass Lernen ein wichtiger und wertgeschätzter Faktor ist. Das heißt, dass es wirklich auch gesehen wird, dass ich damit etwas investiere, auch für meine Arbeit und für das Produkt am Ende, weil ich dann irgendwie neue Kompetenzen da reinlegen kann. Und das andere ist, ich brauche einfach Themen, die mich interessieren. Also ich glaube, ich könnte mich jetzt nicht blindlings in irgendeine Weiterbildung setzen, sondern ich müsste wirklich auch das Gefühl haben, dass es mir was bringt und dass es die Fragen beantwortet, die ich gerade auch in meinem Alltag habe. Also das kann ich nur noch mal bestätigen, was auch einige unserer Gäste gesagt haben, dass es einen Praxisbezug braucht.
Ja, bei mir ist auch das, was du eben gesagt hast, mit diesem, was ich jetzt gerade brauche. Also ich lerne halt sehr, sehr gerne so eben on demand. Also wenn ich jetzt eine Frage habe, und dann suche ich es mir raus und schaue, ob es da vielleicht auch mal ein E-Learning dazu gibt, wie auch immer. Das ist mir schon sehr wichtig, und das ist auch das, das muss ich jetzt noch kurz dazu sagen, zu dieser Bertelsmann-Stiftungsumfrage ist ja auch immer die Frage, wie definiert man denn da Weiterbildung? Also wenn man dann Weiterbildung nur als einen großen Lehrgang sieht oder so, dann ist es natürlich vielleicht auch das Interesse geringer, weil es auch teurer ist. Aber wenn man sagt, man hat eigentlich Interesse am Lernen, und dann macht man auch mal hier noch was Kleineres und dort, sieht es vielleicht auch nochmal anders aus. Müssten wir jetzt nochmal in die Quelldaten der Bertelsmann-Stiftung reinschauen können. Also es bleibt auch bei uns genug zu tun, können wir damit festhalten. Und ja, wenn ihr bis zu unserer nächsten Podcast-Folge, die dann in 2 Wochen wiederkommt, euch noch weiter informieren wollt, dann geht doch auf neues-lernen.org für unsere aktuellen News, blättert in unser Printheft, das jetzt gerade erschienen ist, schaut auf dem LinkedIn-Kanal vorbei. Habe ich was vergessen?
Die App,
die
in
App,
der
natürlich.
Ihr alles zusammengefasst findet.
Da habt ihr alles in einem Platz.
Insofern macht's gut, eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.